Herzlich willkommen zum Podcast Orga Consult. Mein Name ist Christian Rickmann und hier dreht sich alles um die verschiedenen Facetten der Organisationsberatung.
Also ich kann wirklich sagen, das war ein ganz persönlicher Prozess. Als ich angefangen habe als Moderatorin, da hat man den Auftrag entgegengenommen und hat einfach einen Workshop nach dem anderen bis aufs Kleinste vorbereitet und durchmoderiert. Und ich war abends so kaputt wie ein Fahrradschlauch. Also das Idealbild eines wirklich integeren Facilitators ist ja, dass er weitgehend bedürfnisfrei ist. Was mir sehr wichtig ist und immer war, ist der Transferaspekt. Also Facilitation hat ja auch einen hohen wirtschaftlichen Faktor. Ja. Also in einer Organisation, wo das Ergebnis von einer hohen Wirtschaftlichkeit getrieben ist, den Führungskräften muss klar sein, dass Abbrüche in der Transformation noch viel mehr Geld kosten.
Liebe Angela, ich freue mich sehr, dich hier in meinem Studio begrüßen zu dürfen. Du bist, glaube ich, gestern aus dem Stuttgarter Raum gekommen. Du hast hier auch Familie, sofern konntest du auch jetzt sowas verbinden. Und jetzt sitzen wir hier. Angela, das ist Angela Steinbach. Ich sage nochmal den ganzen Namen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich finde es schön, dass wir hier zusammen sein können, weil ich glaube, du bist die Erste in meiner Podcast-Reihe, mit der ich heute darüber sprechen kann, wie vieles das, was ich auch tue und was ich hier auch schon angesprochen habe, Coaching, Facilitation, interne Beratung, also mit umschrieben auch jetzt nochmal mit Organisationsberatung, die eine enorme, ich glaube 24-jährige Erfahrung hat, das intern in einem Konzern und das auch international. Und was das heißt und was das bedeutet und was man da tut, gemäß meiner Frage, ne, was tut man da, ne, wofür ist das gut, das werden wir heute diskutieren und da freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt vielleicht erstmal möchte ich dir das Wort geben, dass du auch ein paar Takte zu dir sagen kannst.
Ja, danke Christian. Ich freue mich sehr, hier in Kassel zu sein, meine Heimatstadt. Ich finde Kassel eine ganz großartige Stadt, hat so vieles Wasser und Grünes. Und ich bin sehr gerne hier, sehr schöne Orte. Bin sehr gerne an schönen Orten. Ich habe 24 Jahre Erfahrung in einem Großkonzern der Automobilbranche im Raum Stuttgart. Und habe da selber auch einen ganz spannenden Weg begonnen, der viel mit dem Thema Facilitation zu tun hat. Ich denke, darüber werden wir heute noch sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber nochmal, ich gehe nochmal ein bisschen zurück. Also ich habe ja hier, du hast ja so einen kleinen beruflichen Werdegang mir nochmal geschickt und man kann ja auch sehr schön nachlesen, wenn man dich dann mal über dich recherchiert im Netz. Du hast begonnen mit dem Studium der Sprachwissenschaft und Psychologie mit dem Schwerpunkt der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Das ist ja ein toller Start. Also nach dem, was du dann gemacht hast, hat das doch schon sehr gut gepasst. Oder hat das mit dem, was du da später gemacht hast, gar nicht so viel zu tun?
Das wusste ich damals natürlich noch nicht. Hm. Also ich wollte Journalistin werden und daher dieser Magisterstudiengang. Und Psychologie, das hatte Gott sei Dank den Schwerpunkt in Aachen auf der ABO. Und da ist meine Begeisterung entfacht. Also anders kann ich das nicht erzählen. Die Begeisterung, Organisationen zu beobachten, mit wirklich guten Methoden Menschen zu Lösungen zu führen, zusammenzuarbeiten. Also mir geht's heute noch so, wenn ich in einen Raum komme, in dem ein Flipchart und der ganze Papierkram steht, dann schlägt mein Herz höher. Und so bin ich da reingeraten. Also habe dann verschiedene Praktika gemacht, auch in dem Bereich und durfte dann in Stuttgart bei dem Unternehmen beginnen, in dem es schon damals, Gott sei Dank, interne Abteilungen und Bereiche gab, die sich um das Thema Verbesserung und Veränderung gekümmert haben, und zwar parallel zur HR. Also das Unternehmen hat erkannt, auch aus seiner Tradition heraus, dass Veränderung von innen kommt und hat es sich gegönnt und hat da viel rein investiert, intern Menschen auszubilden, die diese Veränderungen begleiten. Genau. Und dann habe ich eigentlich dort alles von der Pike aus aufgelernt. Ich bin als Co-Moderatorin mitgelaufen, mein damaliger Mentor hat mich stundenlang gezwungen, am Flipchart Buchstaben zu schreiben, damit das schön aussieht. Und durfte dann die nächsten Jahre über verschiedenste Bereiche mit verschiedenen Aufgabenstellungen, auch international, viele Projekte und Teams begleiten.
Ich möchte, bevor wir darauf nochmal weiter eingehen, nochmal zurückgehen, obwohl das dann das schon das eigentliche Thema ist, was du ansprichst. Aber was ich bemerkenswert finde, du bist ja auch promoviert in dem Bereich, ne? Also du trägst das hier jetzt nicht so vor dir her, ne? Aber du bist auch Frau Dr. Angela Steinbach. Und das Besondere ist ja, viele haben ja in ihrer Lebenszeit irgendwo Universitäten, irgendeinen Bereich mal promoviert. Aber du hast ja auch die Gelegenheit gehabt, dich mit dem Forschungsthema Transformation durch Großgruppenformate nochmal deutlich in die Thematik zu vertiefen. Und wie du das auch gerade beschreibst, wie du dann irgendwann da angebissen hast und Spaß an der Sache gekriegt hast, es sind ja oft so Lebenszufälle, ich möchte es mal so sagen, dass man jemanden trifft. Ich habe das, glaube ich, in einem meiner Podcasts auch schon mal erwähnt. Bei mir war es ja damals mein Bruder und er sagte, komm mal mit und sei mal Assistent auf so einem Workshop. Und ich hatte vorher da gar keinen Zugang zu und dann war ich begeistert. Aber ich möchte deswegen nochmal auf deine Promotion eingehen. Das ist ja oft so im Leben, man könnte sich begegnen, man begegnet sich nicht, weil ich bin ja auch an die Großgruppenprozesse vorbeigegangen, weil ich sehr lange, ja, ich glaube, das war 2000er, bei Professor Dr. Buro, wo du ja auch promoviert hast, der damals eine große Weiterbildung angeboten hat, hier mit Zusammenarbeit mit der Uni, aber völlig frei. Das nannte sich Euromoderator und da bin ich an einer Open Space und Zukunftskonferenz und diese ganzen Dinge vorbeigekommen, die ja damals, die waren gar nicht so en vogue, die waren gar nicht so bekannt. Heute kannst du ja Menschen finden, die darauf spezialisiert sind. Die machen nur Open Space, die machen nur World Café oder machen nur Großgruppen. Oder eben wie in dem Podcast mit Holger Scholz, der von der Seite kommt und dann sich immer mehr in Richtung Organisationsberatung, Change Management entwickelt hat. Vielleicht kannst du noch mal sagen, in deiner Geschichte, in der du da gerade schon begonnen hast zu beschreiben, mach das ruhig mal ein bisschen deutlich. Also warst du dann erst ganz viel Trainerin, warst du sofort ganz viel, in Deutschland sagt man ja Moderatorin, musstest du auch Projektmanagement in Change-Prozessen machen. Das baut sich ja aufeinander auf und so kommt man ja in diese Profession immer mehr rein. Mhm. Dass du das unseren Hörern und Hörern nochmal erzählst.
Ja. Also zu meiner Promotion muss man wissen, dass ich das ja im zarten Alter von Mitte 40 erst gemacht habe. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nie sehr lange an einer Stelle bleibe. Also ich hatte kleine Kinder zu Hause, hatte so einen Teilzeitjob und habe mich ein bisschen gelangweilt. Tatsächlich hatte ich intern eine große Herausforderung. Ich war verantwortlich in einem Zentralbereich für einen großen Change und hatte plötzlich immer größere Gruppen im Raum und habe festgestellt, mit den normalen Methoden, mit einer normalen Dynamik hat das hier alles nichts mehr zu tun. Und dann habe ich mich für die Großgruppenmethoden interessiert. Damals war das Thema tatsächlich noch kleiner. Es gab den Matthias Zerbonsen, der das hervorragend nach Deutschland gebracht hat. Und dann habe ich mich darin ausbilden lassen und habe tatsächlich festgestellt, dass es im wissenschaftlichen Bereich sehr wenig dazu gab. Ich kam dann zum Olaf Axel Buro und konnte dann die Doktorarbeit darüber verfassen. Das Faszinierende an der Großgruppenarbeit sind nicht die Methoden. Die gibt es übrigens in dieser Reihenform sehr selten. Also was angewendet wird, sind Mischformen. Also da kombinieren Leute Open Spaces mit World Cafés, was auch absolut angemessen ist. Aber die Prinzipien, die das Fundament für diese Methoden bilden, sind absolut herrlich und sie fordern etablierte Organisationen heraus, also vor allem Großkonzerne, in denen ich gearbeitet habe. Ja, also So Prinzipien wie Ergebnisoffenheit oder temporäre Machtaufhebung sind natürlich in so einem System äußerst spannend.
Also das möchte ich gerne, dass wir das nochmal vertiefen, weil gerade wenn ich so Prinzipien höre, also gerade, du kennst sicherlich das agile Manifest, ne, wo man auf einer relativ generischen Ebene, in der Agilität ist es ja so, Prinzipien aufstellt und dann merkt man, die sind einerseits abstrakt, aber andererseits ein enorm wichtiger Leitfaden, um daran etwas runterzubrechen, etwas machbar zu machen, lassen zu werden, was in der Operationabilität hinterher eine enorme Wirkung hat. Aber ohne diese Prinzipien wäre man gar nicht so weit gekommen. Und da kann ich dir nur recht geben. Ich habe ja auch damals in Sindelfingen bei Mercedes, da war das Thema Workshop, also überhaupt man hat 15, damals bei mir war es am Anfang Meister, 16 Meister in einem Kreis sitzen und man arbeitet relativ ergebnisoffen, ohne dass es eine Ansage gibt, ohne dass es gleich in Delegation geht, ohne dass bei allem gleich ein Knopf dran gemacht werden muss, wer macht was bis wann, sondern es gab eine Art von Abstimmung im Geiste, aus der man dann im Laufe des Prozesses mehr macht. Das war ja erstmal per se, sowas wie eine Infragestellung eines hierarchischen Prinzips, was ja an sich in der Hierarchie gar nicht so gelebt werden muss, aber in der Zeit noch sehr stark dadurch bestimmt war, dass es schon was war mit Ansage, also Delegation, Ansage, Management by Objectives, sehr klar. Und diese Großgruppenprozesse, das ist mir auch so aufgefallen, die haben dann für mich noch viel mehr als die klassischen Workshops, die ich bis dahin gemacht habe, einen Freiraum gegeben, weil es einen ja sogar aus einer gewissen Moderationszentriertheit rausgeholt hat. Man hat das Framework gemacht, man hat den Rahmen gemacht, aber hat da schon wieder so viel Selbstorganisation eingebaut und daraus ist die Kraft entstanden. Vielleicht nochmal, weil du das ja nun wirklich nochmal vertieft hast, was sind das für Prinzipien? Nochmal, hol nur ruhig ein bisschen aus, dass wir das nochmal vertiefend uns anschauen können.
Ich möchte hier von einem Risiko sprechen und von einer großen Verantwortung, mit diesen Formaten im Unternehmen umzugehen. Die Prinzipien sind nämlich alles andere als profan. Was ich angesprochen habe, es geht um Ergebnisoffenheit, Macht wird aufgehoben durch dieses machtvolle Kreissetting. Die Menschen und Teams werden eingeladen zu extrem hoher Autonomie und Selbstbestimmtheit. Und das motiviert natürlich sehr oder das entspricht dem, wie Menschen arbeiten und gestalten wollen, in höchstem Maße. Ich konnte aber in der Doktorarbeit rausfinden, dass das am meisten auftretende Gefühl Scham ist bei diesen Veranstalten. Scham, sich offen gezeigt zu haben, in diesen Prinzipien zu arbeiten. Und gleichzeitig hinterher ein Bedauern zu fühlen, weil die Prinzipien nicht in den Arbeitsalltag oft hineinwirken. Sobald die Gruppe aus dieser Blase der Großgruppenformate wieder raustritt und in das normale Hierarchiegefüge mit seinen Machtstrukturen, mit seinen Machtdynamiken reinkommt, gelten wieder die alten Regeln. Und Menschen fühlen sich dann wirklich veräppelt, ja. Und das ist ein Risiko. Und mit dieser Verantwortung sollte der Organisationsberater umgehen können. Und übrigens auch die Führungskräfte, die hier eine hohe Verantwortung haben, den Raum weiterhin zu halten, den sie in der Großgruppe aufgemacht haben.
Aber das ist ja genau die Krux, was ich auch sehr oft erlebt habe. Ja. Ich spreche dann gerne von der Architektur. Also wenn diese Veranstaltung, das gilt auch schon für einen kleinen Workshop mit 5 Leuten, je nachdem, wie das Setting ist, wenn das nicht eingebettet ist in einen Prozess, und mit Architektur meine ich teilweise auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Hierarchieebenen, dann bekommt das so ein Alleinstellungsmerkmal, wo es eine Art Euphorie gibt, was wirklich ein tolles Erlebnis ist, wo das schier Unmögliche möglich erscheint und dann schlägt dieser Alltag zu und damit ist nicht nur der Prozess unterbrochen, sondern das Instrument als solches, also diese Methodik, ist auch entwertet, weil dann ist es ja okay, lass uns mal wieder eine Zukunftskonferenz machen, macht ja Spaß, aber was bringt das denn? Also dann ist das nochmal, und das ist dann doppelt traurig.
Ja.
Wie hast du wirst das ja sehr intensiv erlebt haben,
ja.
Genau, diesen Übergang,
wie
damit umgegangen wurde oder wie du das auch erlebt hast in deiner Rolle.
Ja. Also wenn ich Auftragsgespräche führe, die ja meistens viel mehr ein Coaching sind, als sich einen Auftrag abzuholen, dann achte ich sehr darauf, dass ich bereits in diesem Gespräch Fragen stelle, die in diese Richtung gehen. Ja? Wie ergebnisoffen ist die Führungskraft? Die Prinzipien gehen auch sehr zukunftsgerichtet aus. Das heißt, es geht hier nicht darum, Schuldige zu suchen, allzu weit in die Vergangenheit zu schauen. Also das sind alles eine Denkhaltung, die ja auch übrigens sehr viel mit Facilitation zu tun hat. Und die Auftraggeber müssen sich im Klaren sein, dass das in den Alltag hineinwirken sollte. Weil sonst Veränderung auch zum No-Go wird. Also Menschen, die können danach zumachen, sind nicht mehr offen für Veränderungen, wenn sie eben dieses Gefühl von Scham und Bedauern nach einer Veranstaltung haben. Also das ist jetzt sehr extrem ausgedrückt, aber das war ein sehr überraschendes Moment oder Finding in meiner Doktorarbeit. Und deswegen ist das Ganze ja so spannend.
Also da rennst du bei mir offene Türen auf und gerade also das Stichwort auch noch Coaching, also offene Türen ein, muss ich ja sagen, ja. Da geht also bei mir gerade einiges durch den Kopf, weil also in meiner Fragestellung hier, Organisationsberatung, was ist das, was tut man da und wofür ist das gut? Sind das ja genau die Fragen, die ich mir stelle? Und dann sage ich ja, und du hast das gerade selber gesagt, du kommst in der Vorbereitung der Veranstaltung, auch wenn du angesprochen bist, eben Facilitation zu machen, bist du in einer coachenden Kompetenz, die brauchst du, weil du kommst nicht einfach nur als Fachexpertin, die sagt, okay, wenn wir nochmal das Beispiel jetzt nehmen, Open Space sieht so und so aus, wir brauchen die Räumlichkeiten, das ist dann der Prozess, so geht das, sondern du musst es ja einbetten, beraten, einbetten können, ist das jetzt nur was Nettes, Feines, was man macht oder hat das Sinn? Also ich habe das auch erlebt, dass ich Auftraggeber hatten, die waren irgendwo auf einer Zukunftskonferenz und haben bei mir angefragt, das war so ein schönes Erlebnis, machen Sie doch mal mir eine Zukunftskonferenz. Mhm. Und ich dann in dem Gespräch das regelrecht ausreden musste, weil ich dann sagen musste, wenn Sie das so tun, machen Sie mehr kaputt als positiv. Also das ist diese coachende Kompetenz und deswegen sage ich ja sogar, du musst dich mit Coaching auseinandersetzen und du bist in den Vorprozessen, teilweise während des Prozesses, bist du teilweise für deine Auftraggebenden mehr ein Coach als dann die Fachexpertin zum Thema Facilitation oder die Moderatorin, weil es ja gerade das ist, sondern du musst das ganze Paket abdecken. Vielleicht kannst du auch noch mal was dazu dir sagen. Also das ist dir ja dann wahrscheinlich sukzessive klar geworden, dass das wichtig ist. Mhm. Bei mir war das damals also. Ich habe das nebenbei gelernt, gar nicht drüber nachgedacht und irgendwann habe ich im Nachhinein gemerkt, ey, du coachst ja schon längst, obwohl ich mich überhaupt nicht so genannt habe.
Also ich kann wirklich sagen, das war ein ganz persönlicher Prozess. Als ich angefangen habe als Moderatorin, da hat man den Auftrag entgegengenommen und hat einfach einen Workshop nach dem anderen bis aufs Kleinste vorbereitet und durchmoderiert und ich war abends so kaputt wie ein Fahrradschlauch und habe gar nicht gemerkt, was da los ist. Und erst nach und nach, und dafür haben wir Gott sei Dank eine sehr gute Prozessbegleiterausbildung dann auch mit den Jahren bekommen, habe ich ein paar Sachen verstanden. Ja? Also zum Beispiel, dass ich als Moderator nicht mehr Energie in den Prozess geben sollte als die Gruppe selbst. Ja? Dass alle für die Qualität des Ergebnisses gemeinsam verantwortlich sind. Ich habe mich am Anfang selbst als Moderator dafür verantwortlich gefühlt. Und das war so ein Werden, das war ein Prozess, in dem ich selber gewachsen bin und bin dann mit den Jahren immer mutiger geworden, auch unkonventionelle Interventionen zu machen, bin immer mehr in diese Coaching-Position auch gegenüber Top-Führungskräften reingewachsen und habe mich das getraut, weil ich es auch konnte. Ja, aber das war ein ganz persönlicher Weg und heute würde ich sagen, also ich kann alle internen Organisationsberater, die ja natürlich von der Bedürftigkeit noch viel abhängiger sind, weil sie Teil des Systems sind, kann ich nur ermutigen, da diese Unerschrockenheit als Facilitator zu leben. Aber es ist nicht einfach in einem System, in dem man ja bewertet wird, in dem man, der externe Berater ist auf jeden Fall wirtschaftlich bedürftig oder abhängig, aber der interne hat noch viel mehr Abhängigkeiten, die es erstmal gut ist zu erkennen und dann möglichst zu überwinden.
Also da fällt mir eine Geschichte ein, die ich wirklich auch so erlebt habe intern, dass ich an meinem Standort damals einen Workshop machen sollte, was dann auch für die Standortleitung war und für die erste Ebene. Und dann sagte auf einmal einer der eben der zweiten Ebene unter der Standortleitung, Herr Rickmann, schicken Sie mir vor, bitte mal das Design. Und ich dann sagen musste, tut mir leid, die Standortleitung ist jetzt mein Auftraggeber, Sie können sich ja gerne an ihn wenden, das ist nichts, was Geheimes ist, aber dann würde ich ja ihn als einzigen dieses Design geben und die anderen Teilnehmer, und das ist ja auch mal ein politischer Prozess, hätten das vorher nicht. Und dann kriegte ich zur Antwort, weil das war mein Chef. In Organisation. Also Herr Rickmann, jetzt halten Sie mal die Füße still, ich bin Ihr Chef, ich hätte gerne das Design. Und ich habe dann trotzdem Nein gesagt, hatte dann zum Glück die Standortleitung auf meiner Seite. Also ich habe das dann, glaube ich, ganz diplomatisch hingekriegt mit, ich könnte nochmal nachfragen und so weiter. Und dann wurde das akzeptiert. Aber das war für mich eine ganz schwere Situation, weil ich dann das war eine Dilemmasituation. Ich war illoyal, ich musste quasi eine Auftragsverweigerung machen, aber meiner Professionalität als interner Facilitator war ich verpflichtet, meine Neutralität für den Prozess zu wahren. Und dann, weil das war ganz klar hierarchisch, Auftraggeber war die Standortleitung, das war mein Gesprächspartner, das war das Contracting, das war die Zielfokussierung und dem war ich verpflichtet und mein Produkt war für das ganze System, also für diese Führungsmannschaft, einen guten Workshop zu entwickeln, zu moderieren und die Auflösung dieser Diskretion konnte nur durch meinen Auftraggeber stattfinden, was auch stattfand und er so damals gesagt hat, ja klar, kann er haben, macht ja nichts, ne? Und dann war das auch in Ordnung, also für mich, weil das kam nicht von mir. Also das ist jetzt gerade hochgepoppt, als du das gesagt hast. Jetzt hast du aber gerade eine Unterscheidung reingebracht. Gesagt, ja, die externe Beratung hätte dafür, ich nenne es hier mal diese existenzielle Herausforderung. Also wenn ich Nein sage, werde ich ja auch was los, einen Auftrag, von dem ich lebe. Und dann hast du aber gesagt, der interne, also diese interne Rolle, ich habe es so verstanden, dass du das gewichtet hast. Du hast sie für mich gerade als schwieriger, als komplexer, als in deiner Vorstellung, weil das externe, da bist du ja gerade dran, ne? Also darüber nachzudenken und was zu tun. Wie kommst du drauf, dass das Interne eine höhere Komplexität hat in dieser Beziehungsgestaltung? Oder vielleicht hast du es auch nicht so gemeint. Bitte sag doch nochmal was dazu.
Also das Idealbild eines wirklich integeren Facilitators ist ja, dass er weitgehend bedürfnisfrei ist. Und das bezieht sich darauf, geliebt oder gemocht zu werden, integriert zu sein im System, weitgehend autonom zu agieren. Und das ist für den Internen natürlich sehr schwierig. Wie gesagt, er oder sie wird bewertet aufgrund der Leistung, unterliegt einem starken Machtgefüge, wechselt auch nochmal die Position und die Rollen, hat vielleicht auch aufgrund seiner oder ihrer Hierarchiestufe nicht den Zugang zu vertraulichen Informationen. Da ticken solche Konzerne ja auch sehr strikt, aus gutem Grund. Und verfügt vielleicht nicht über diese Unerschrockenheit, die ein externer Facilitator mitbringt.
Also man muss eine innere Unabhängigkeit haben.
Eine innere und zumindest die anderen Abhängigkeiten reflektiert haben, kann sie auch ansprechen. Aber ich hab ja einfach eine große Abhängigkeit und kann auch Aufträge nicht einfach ablehnen, weil ich sage, also wenn ich feststelle, ich bekomme einen OE-Auftrag, der darauf hinzielt, auf ein vorher festgesetztes Ergebnis hin zu moderieren oder dieser Workshop soll Führung ersetzen, dann würde ich normalerweise sagen, das mache ich nicht. Als Interne einen Auftrag oder Arbeit abzulehnen, ist erstmal Diskussion. Es ist nicht unmöglich, aber es führt zu Diskussionen.
Aber wie bist du denn damit umgegangen? Ich meine, du musst ja deinen Weg gefunden haben, weil du bist ja gleichzeitig auch in einem Dilemma, weil wenn du das nicht gut hinbekommst, dann hast du vielleicht in dem Moment für dich ein Problem gelöst, aber letztendlich wird dadurch deine Reputation intern sinken, weil du bist ja dann für die anderen jemand, die aufgrund der hierarchischen Zugzwänge so eingebunden ist, dass dir eine gewisse Neutralität im konkreten Prozess nicht mehr zugeschrieben wird.
Ja, ja. Also, was mir ungemein geholfen hat, ich hatte das Glück, mit Führungskräften zu tun zu haben, die selber facilitative Leader waren. Ja, die würden das nicht so nennen, aber die haben diese Denke mitgebracht, das Mindset dafür, und da war vieles möglich. Wenn ich in einem Bereich war, in dem ich an diese Grenzen gestoßen bin, habe ich versucht, die Beine in die Hand zu nehmen und zu gehen. Das ist schön, dass es in so einem Großkonzern möglich ist. Da kann man, solange die wirtschaftlichen Zeiten noch okay sind, kann man wechseln. Und das war mein Weg der Lösung, sofern ich es nicht geschafft habe, die Führungskräfte zu überzeugen. Das hat aber auch viel mit dem Standing und mit dem Alter und der Hierarchiestufe irgendwann zu tun.
Aber jetzt drehen wir mal die Medaille um. Mhm. Ich finde, du hast doch viele Vorteile. Also ich kann mich ja an das Interne nur noch knapp erinnern, weil es ja schon über 30 Jahre her ist. Aber ich weiß, dass ich am Anfang sehr viel investiere, zu verstehen, die Organisation, ungeschriebene Regeln. In der Klärung, also in meinem Contracting, das ist manchmal gar nicht so schwer am Anfang, weil ich da sehr viel Vertrauenszuschreibung kriege. Aber gleichzeitig weiß ich ja, ich habe überhaupt nicht diese Informalität, diese indirekten Informationen, um das zu verstehen. Ich habe vielleicht, je nachdem, das merke ich sofort, ob ich in einer Branche Feldkompetenz habe. Also ne, Automobil kenne ich mich aus, überhaupt Industrie kenne ich mich gut auf, Luft- und Raumfahrt, Verlagswesen. Es gibt so Branchen, und da merke ich aber, wenn ich in anderen Branchen bin, bin ich noch vorsichtiger, weil da verstehe ich, ich weiß noch, mein erster Auftrag im Bereich der Krankenhäuser, ich habe diese Organisation erst gar nicht verstanden. Also ich hatte so einen industriellen Blick und dann, ja, so und so, bis ich dann merkte, wie diese drei Säulen funktionieren und wie du das miteinander matchen musst. Ich sag mal, da hast du ja intern Vorteile, das verstehst du ja. Das ist doch, kompensiert es nicht auch. Das ist einfach, ja, dann ist es eben was anderes.
Ich würde da gerne noch einen draufsetzen. Verstehen ist das eine, wobei der Externe natürlich mit einem frischen Blick kommt oder mit den Good Practice aus anderen Organisationen. Dafür wird er ja auch oft geholt. Ich habe aber als interne Beratung Zugang zum System. Und das ist absolut verführerisch und auch gut. Zugang zum System heißt, ich kann mir zum Beispiel von verschiedenen Menschen einen Auftrag abholen. Ich arbeite partizipativ, das heißt, ich spreche nicht nur mit einem Auftraggeber, sondern ich kann ganz viele kleine Mini-Interviews führen mit Menschen im Querschnitt aus der Organisation und mir ein Bild machen. Ich kann mit einer Pilotgruppe auf lange Sicht arbeiten. Und das wissen wir ja, braucht es, um Change erfolgreich umzusetzen, die mit mir in diese sogenannte Suchbewegung geht. Was ist denn hier los? Was braucht es und wo können die Lösungen liegen? Es braucht viele Menschen, es braucht ein Netzwerk von Multiplikatoren, Botschaftern, je nach Change-Prozess. Und das kann ich wunderbar als Interner etablieren, begleiten, trainieren, als Mentor agieren. Und das ist das, was ich viele Jahre gemacht habe. Ja, und das kann ich als Externe natürlich nicht. Meine Lieblingskombination ist natürlich im Tandem zu arbeiten, ein Interner und ein Externer, die hier ein Team bilden und so stark wirksam werden können. Ich finde Teams sowieso großartig. Ich finde auch, Führungskräfte sollten in Teams arbeiten, am liebsten auch auf einer Bühne agieren als Team. Ja, weil hier die kollektive Intelligenz wirkt, weil man als Team sich so gut regulieren kann. Der eine gibt Impulse, der andere ist intern wirksam. Und das hat eine sehr charmante Schlagkraft.
Auch da kann ich dir nur zustimmen. Ich hatte das Glück, viele Jahre in einem Großunternehmen so arbeiten zu dürfen. Die hatten ein Prinzip. Immer wenn diese Prozesse angegangen sind, hieß es weiblich-männlich, intern-extern. Es musste immer diese Mischung sein. Und diese Prozesse wurden immer so gemacht. Und da ich das Glück hatte, diesen Pool war, hatte ich auch dadurch sehr viele Aufträge. Das ist vielleicht noch ein bisschen so ein Schmankerl nebenbei. Es gab, die waren viele intern aus dem HR-Bereich und da waren sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen. Und dann suchten die immer einen männlichen, was für meinen Markt sehr gut war, weil dadurch hatte ich, das war wirklich witzig in der Zeit, dass es ich damit immer gut ausgelastet war, also jedenfalls in dem Auftrag. Und ich habe das aber als sehr hilfreich empfunden, so arbeiten zu können. Aber ich hatte auch 2-3 Mal Erlebnisse, die haben das schwierig gemacht. Und zwar habe ich gemerkt, dass die Organisation, um diesen Anspruch leisten zu können, diese Tandems zusammenstellte, aber ich häufig wirklich der Professionelle war. Also ich hatte es mit intern, in dem Falle eben immer Partnerinnen zu tun, die diesen Anspruch für sich hegten, diese Rolle einzunehmen. Und gleichzeitig war ich so jemand, der sie in dem Prozess fast qualifizieren musste, weil sie wirklich sehr jung dabei waren, aus anderen Bereichen kamen. Und ich war dann der Externe, dem abverlangt wurde, diese Prozesse professionell zu begleiten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese interne Augenhöhe stattfand, weil das die meine Klienten oder unsere haben ja sofort gemerkt, wenn es in schwierige Situationen kam im Workshop, auf einmal wo die Augen hingehen, wo dann das Containment, also das Halten des Raumes gespürt wurde. Das kannst du ja nicht herreden, da spürt man ja, wie du reagierst in Situationen. Also das war so eine Sache, die es schwierig gemacht hat. Aber ich muss sagen, wirklich, also das ist irgendwann, war das durch, als wenn es zu teuer ist. Ich weiß es nicht, warum. Ich habe es Jahre dann nicht mehr erlebt, weil entweder war es dann so, du warst extern, weil man die Ressource brauchte, die Kompetenz intern nicht hatte, oder man hatte genau interne Kapazität, sage ich mal so, und damit war es auch einfach ein Sparpotenzial, kein Geld für externe Beauftragung auszugeben. Das ist dann... Ich kannte das als Interner, dieses Tandem, und dann habe ich es als Externer auch nochmal kennengelernt. Jetzt bin ich ja schon lange raus, weil du ja gerade dieses Idealmodell beschrieben hast. Ist das durchgehalten worden, dieses, oder ist das häufig gewesen, oder ist es doch irgendwann so gewesen, du warst halt da, du warst bezahlt und dann musstest du das auch machen?
Sowohl als auch. Ich würde sagen, wir haben externe Unterstützung gesucht, wenn wir jemanden gebraucht haben, der eben eine Kompetenz hatte, die wir, oder aber der vor allem Wissen hatte, wie es bei anderen geht. Wir waren natürlich sehr silo-denkend unterwegs und ich habe zuletzt im Startup-Bereich in meinem Unternehmen gearbeitet und hier waren wir enorm darauf angewiesen, Impulse von außen zu bekommen, übrigens auch von Beratern. Die Welt dreht sich insbesondere in diesem Inkubator so schnell, dass es nicht ohne geht. Aber ich frage mal zurück, Christian, kann man darüber sprechen, über diese Rollenverteilung? Also eigentlich müsste ja dann schon fast ein Teamprozess passieren zwischen dem Internen und dem Externen, das offenzulegen und auszuhandeln. Was sind unsere Stärken? Wie können wir uns ergänzen? Was erwarten wir voneinander?
Ja, das geht, aber das erfordert eine enorme Investitionsbereitschaft und Bewusstsein der Organisation für diese Kompetenz. Also ich habe sowohl das Idealmodell erlebt, wo wir sogar gemeinsam Supervisionsgruppen hatten. Und ich, also das war ja, wenn ich heute denke, paradiesisch, dass wir also wirklich einen sehr bekannten, sehr versierten externen Berater hatten, nochmal obendrauf als Gruppe intern, extern, um diese Zusammenarbeit, unsere Prozesse mit seiner Hilfe nochmal zu reflektieren. Und es gab aber andere, wo es wirklich, also ich denke an eine Situation, die war wirklich richtig unangenehm, wo ich merkte, wo meine interne Partnerin regelrecht vom Auftraggeber irgendwann nicht mehr dabei gehabt werden wollte. Aus 2 Gründen, weil natürlich, da war die Gefahr der internen Informationsträgerin, wo er nicht das Vertrauen hatte, wie sie damit umgeht. Und das kann ich verstehen, weil auch ich musste mich intern ja häufig wehren, dass ich nicht Informationen weitergab. Also man macht einen Workshop, nächsten Tag kriegt man einen Anruf, eine Etage höher. Wie war denn der Workshop? Erzählen Sie mal, was ist denn da passiert? Und dann Nein zu sagen. Bitte fragen Sie Ihren Mitarbeiter, nächste Führungsebene, was es ist. Und das war dann so, dass irgendwann ich diesen Prozess alleine weitergemacht habe. Und das war nicht besprechbar, weil es damit so viel aufgedeckt hätte an internen Mechanismen in der Zuschreibung, auch in Machtkonstellationen, dass ich zwar diesen Auftrag gemacht habe und weitergemacht habe, aber ich fand das damals sehr schmerzhaft, weil ich es auch, ich fand es gegenüber dieser Partnerin, fand ich es einfach illoyal und ich habe versucht, mit ihr zu sprechen. Das ging etwas, aber es hat ja nichts geändert. Das hat ja nichts geändert. Das lag auch. Und ich habe nicht, das muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht. Da ist man ja, das ist jetzt ja auch das Thema, man ist ja auch Unternehmer. Und da das so, ich vor mich vernünftig verhalten hatte und transparent war, war ich aber nicht bereit zu sagen, ich gebe diesen Auftrag jetzt auch zurück deswegen, weil dann wäre ich den Auftrag losgeworden. Und das sage ich offen, das war aus betriebswirtschaftlichen Gründen, habe ich dann nicht gemacht. Und merke ich aber, wenn ich, da habe ich jetzt, das ist lange nicht mehr dran gedacht, das ist kein schönes Erlebnis. Also das hat diese Dimension. Aber damit sind wir ja schon mal übergegangen zum Externen. Also das sind ja genau diese Zugzwänge, in denen du bist, dass du dir in der, auch in der Zuschreibung von Kompetenz, also wenn man dir dann Coaching, Facilitation, Architektur, auch Consulting, also auch theoretisch zum Thema von organisationssoziologischen Zusammenhängen, Managementsystemen, Dinge zu sagen, dann sind das ja erstmal Business Cases für dich. Und dann musst du ja für dich beschreiben und auch klar sein, wie weit wagst du dich vor? Und das musst du. Du musst an Grenzen gehen, weil sonst bist du aus dem Markt raus. Und wie weit tust du es nicht? Entweder damit du noch ruhig schlafen kannst oder auch, um dir nicht mittelfristig deinen Ruf damit kaputt zu machen, weil du damit dich überforderst. Und da möchte ich dich auch mal aus zwei Perspektiven zu fragen. Du wirst das als Interne erlebt haben, mal extern, die ihr eingekauft haben, mit denen du gearbeitet hast, wie die damit umgegangen sind, wie du das erlebt hast. Also ich habe das als Inter erlebt mit extern, aber nun bist du ja, du hast gesagt, 24 Jahre in einer Großorganisation intern und wenn du dich auf diesen Markt begeben möchtest nach extern, dann ist das ja auch ein Feld, wo du auch sicherlich neue Erfahrungen machen wirst, allerdings aufbauend darauf, dass du es ja in der Zusammenarbeit schon viel erlebt hast. Aber es ist ja eine neue Perspektive. Wie denkst du darüber?
Was mir sehr wichtig ist und immer war, ist der Transferaspekt. Also Facilitation hat ja auch einen hohen wirtschaftlichen Faktor. Ja? Also in einer Organisation, wo das Ergebnis von einer hohen Wirtschaftlichkeit getrieben ist, den Führungskräften muss klar sein, dass Abbrüche in der Transformation noch viel mehr Geld kosten. Und wenn man mal den Transferaspekt im Blick hat, dann braucht es Vorgehensweisen, Menschen, Prozesse, die das, was die Transformation macht, nachhaltig, und das heißt über Jahre, Transformation dauert Jahre, in der Organisation verankern. Das heißt, in dem von dir beschriebenen Beispiel finde ich es sehr schade und es hätte mich auch interessiert, wie das Ganze weitergegangen ist, als du aus dem Prozess rausgegangen bist. Ja, Führungskräfte müssen sich im Klaren sein, dass es Menschen braucht und die brauchen dann eben auch diese Transparenz, das Vertrauen und das Mandat und auch die Informationen, die übrigens meistens gar nicht so wichtig und heiß sind, wie das viele denken, um den Prozess in der Organisation weiterzuführen. Sonst passiert gar nichts. Die Transformationslücke ist riesig, die dann eintritt und Menschen sind frustriert und werden den nächsten Veränderungsprozess garantiert nicht mehr weitertragen. Also, ich denke, ich bin jemand, der von vornherein darauf achten wird, wie geht es weiter? Und das ist übrigens auch etwas, diesen Transfergedanken kann man auch schon im Auftragsgespräch erwähnen. Wie geht's denn weiter, wenn ich nicht mehr da bin? Welche Menschen werden das hier weitertragen? Welche Gewohnheiten wird es geben? Wie etablieren wir das nachhaltig in der Umsetzung? Und ich werde versuchen, das so einzufordern beim Auftraggeber.
Ich glaube, dass die Thematisierung dieses Anspruches, das ist gar nicht so schwierig. Du hast es mit zwei Dingen zu tun. Erstmal, wie wir hier drüber reden und wie du das durch deine vielen Jahre durchdrungen hast, ist das sehr bewusst und das ist nicht nur eine Einstellung, das ist ein Wissen. Also du weißt, dass das so ist. Das ist theoretisch begründet, das ist durchdrungen und du hast viele Erfahrungen. Du hast es mit Auftraggebern zu tun und das ist kein böser Wille. Die sehen das nicht. Sozusagen. Und da kommen wir zurück. Also das ist ja die Frage, du kannst das erläutern, das wäre nämlich so diese Consulting-Rolle. Also du kannst das ja erzählen, umschreiben, allgemeinsprachlich. Über die Coaching-Kompetenz ist es dann eben nicht einfach eine fachliche Beratung, schon gar nicht eine Belehrung, sondern dass du es einfließen lassen kannst, also in die Reflexion einbauen kannst, dass du dein Gegenüber dahin führst, diese Dimension wahrzunehmen und zu wissen, wenn sie oder er darin investiert. Und wenn es erstmal nur das Nachdenken ist, tut er sich selbst das Beste. Und das ist eine coachende Kompetenz, weil das darf ja nie so sein, dass du deinem Gegenüber, der vielleicht super Sachen, also ich sag mal als Beispiel jetzt Startup erwachsen, hat ein Unternehmen aufgebaut, ne, und 20 Jahren und hat jetzt 400 Mitarbeiter und wo man, also ich immer voller Bewunderung vorsitze, das wäre nicht meins gewesen. Und dann merkst du aber auf dem, was du gerade sagst, auf dem Feld ist dein Gegenüber ziemlich blind, weil er das eben sehr, ich sag mal, jugendlich in einer total lockeren Art, wie das ja heute ist, und trotzdem zutiefst patriarchalisch macht, weil es sich halt so entwickelt hat, weil es ist sein Baby oder ihr Baby, das ist da gar nicht so ein Unterschied. Und damit musst du dann ja umgehen. Und dann kommst du einem Thema vorbei, dass du ja gleichzeitig in einer Akquisesituation bist. Du bist gleichzeitig in einer Akquisesituation. Und das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Herausforderung, damit umzugehen, weil ich glaube, rede ich jetzt eigentlich jetzt mehr über mich als über dich, aber ich möchte ja gerne einfach hinlegen, dass du das auch mal mit mir diskutierst, dass du damit in einer Situation bist, wo du sehr schnell in einen Widerspruch kommst. Was wäre professionell das Beste? Was ist das Hilfreichste? Was ist das Nachhaltigste? Versus, wenn es gut ist, ist es kein Versus, aber Versus, was ist hier gerade verkaufbar, vermittelbar? Wie denkst du über dieses Thema nach?
ich habe da einen sehr klaren Standpunkt. Ich glaube, dass beides möglich ist. Ich kann dem Kunden sehr kurzfristig helfen. Ich bringe eine Qualität mit, die so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber es ist etwas, was Menschen mir zusprechen. Ich höre sehr gut zu. Und ich höre lange zu. Und von diesem Punkt aus kann ich gemeinsam mit dem Klienten gut in eine Lösung gehen. Das heißt, ich bin sehr zuversichtlich, dass es kurzfristig Aktivität geben kann, die Abhilfe schaffen und man gleichzeitig für die Nachhaltigkeit etwas verankert. Machen wir es doch mal konkret. Ein System, ein Kunde, eine Organisation möchte bestimmte Verhaltensweisen bei den Mitarbeitenden ändern. Das ist auch Wunsch der Organisation. Und hier kommt jetzt meine Rolle als Beraterin rein, als Psychologin. Verhaltensweisen lassen sich nicht ändern, wenn ich das auf eine Folie schreibe und zweimal im Jahr bei einem Townhall zeige. Ja, die müssen in die Gewohnheiten und zwar täglich in die Prozesse einfließen. Das kennen wir beide, wenn wir etwas ändern wollen, dann müssen wir das so und so viel oft mal tun, wie das Zähneputzen am Tag. Und das gilt auch für Organisationen. Und ich habe viele Erfahrungen damit, wie man solche Anker setzt in die Gewohnheiten. Idealerweise schreiben sich das die Teams selbst auf den Zettel, weil sie wissen, wie sie funktionieren, wie sie ticken. Und dann kann das umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so schwer verständlich. Das wird jeder verstehen. Und das werde ich versuchen, den Klienten rüberzubringen. Ist das so rübergekommen?
Ja, also ja. Du sagst, gibst mir gerade eine ganz klare Antwort, und das ist der Consultant-Anteil. Das ist Consultant-Coaching, und das merke ich in dem Gespräch schon sehr stark. Du kommst, also das ist sozusagen dein, jeder hat so seinen Aufsatzpunkt. Das ist dieses Facilitation, das ist dieses Moderieren. Aber wie du darüber sprichst, ist für mich ist das Coaching und das Consulting gehört dazu, auch gerade diesen Satz, den du gerade gesagt hast, das ist für mich ein Consulting-Satz, weil das ist ein Wissen über Zusammenhänge bei Veränderungsprozessen, ein Wissen über Verhalten, ein Wissen über Prozessanlagen, ein Wissen über Mechanismen der Organisation, über Zwänge, eine Unterscheidung, dass man das Ganze aus psychologischer Sicht anschauen kann, man kann auch sehr individualpsychologisch drüber nachdenken. Und man geht dann von der Gruppe aus oder man geht sich soziologisch, ne, also die ganzen. Und, ne, und da würde ich auch, das ist das Nächste, was ich dich bitten möchte. Das sind ja die Perspektiven, die reinkommen, dass du da mal was zu sagst.
Ich habe noch eine Anekdote oder einen, wir hatten früher intern immer mit einem Schmunzeln im Gesicht gesagt, man kann wirklich alles mit Teams machen, man muss es nur kognitiv absichern. Und ich hatte einen wunderbaren Kollegen, der hat es geschafft, Vorstände singen zu lassen, auf wunderschöne Art und Weise, weil er ihnen vorher erklärt hat, wie wichtig das ist für ein einheitliches Führungsverständnis. War auch alles richtig. Ich will damit nur sagen, Menschen sind, oder auch gerade Führungskräfte, die sehr blau ticken, sind wirklich offen und ich habe da so wunderbare Erfahrungen gemacht, aber man kann es ihnen erklären, wozu ist das gut, was ist das why und dann geht so vieles.
Ja. Also das da muss ich eine Anekdote hinzufügen, weil du mal, das ist ja, du sagst kognitiv absichern, für mich ist es so, aber auch wie kann ich es in die Affirmation bekommen, wie kann ich es also in ganz andere Bereiche hineinbekommen. Und ich habe allerdings nur einmal einen Workshop mit 24, 12 Deutschen, 12 Franzosen, alles Entwickler, die Triebwerke für Raketen, also eben entwickeln. Und die haben schon 2 Jahre zusammen ein Triebwerk entwickelt und hatten sich noch nie gesehen. Und dann waren die in einem Workshop zusammen und die Arbeitssprache war Englisch, wobei jeder, und das war so, sich in seiner Muttersprache deutlich wohler fühlte. Und dann mussten wir dort Englisch arbeiten. Und dann habe ich in den Workshop eingebaut, am Anfang und am Ende, dass ich bin ja auch Gitarrist, mit ihnen ein Lied gesungen habe. Und ich habe Bruder Jakob erst auf Französisch gesungen und dann auf Deutsch. Und dann haben wir den Workshop die 2 Tage gemacht. Und dann habe ich am Ende mit ihnen Bruder Jakob auf Englisch gesungen. Also das ist eure Arbeitssprache. Und da war auch noch eine schöne Allegorie drin, weil du hast ja immer Frère Jacques oder Bruder Jakob und im Englischen sagst du, are you sleeping brother John? Und weil ja die Sprache eine ganz andere Grammatik erfordert und daran konnte ich nochmal deutlich machen, dass das ja dieses Treffen ist, sogar von der Semantik von der Grammatik auf einer dritten Sprache und das ist mehr als Sprache und Vokabeln, das ist sich in einer Welt zu treffen und das wäre jetzt ihre Welt. Ich muss sagen, sowas durfte ich selten machen. Es war auch eine besondere Herausforderung, aber das ist natürlich schön.
Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass man sich dann mit langjähriger Beratertätigkeit immer mehr traut. Und ich war an einen Punkt gekommen, in dem ich ein sehr großes Management-Meeting konzipieren und moderieren durfte. Also das waren 150 Top-Führungskräfte im Raum über 2 Tage, auf Englisch natürlich. Und wir haben da schon so einiges gemacht, aber das war mir nicht genug. Ich habe gedacht, Mensch, wir brauchen beim nächsten Meeting mal ein anderes Setting. Wir brauchen eine andere Geschichte. Ich wollte einen Raum öffnen, in dem so viel mehr geht. Und mir war klar, das hat was mit den ersten Minuten zu tun. Und wir hatten in der Zeit einen Bereichsvorstand, der durchaus offen war. Und ich habe den zur Seite genommen und habe gesagt, komm, wir fangen jetzt mal ganz anders an. Du stellst dich jetzt nicht da auf die Bühne und begrüßt alle und stellst die Agenda vor. Und was wir gemacht haben ist, die Veranstaltung ging offensichtlich los. Und der Vorstand und ich, die Moderatorin waren, haben uns aus dem Off, also im Pausenraum, die Zuschauer haben uns nicht gesehen, über die Veranstaltung unterhalten. Jetzt geht's gleich los, wie geht's dir damit? Wie fühlst du dich? Und der Vorstand hat ganz offen über seine Hoffnungen gesprochen, über seine Gefühle, auch über seine Sorgen, was könnte passieren, hat total aufgemacht. Und das hat natürlich die Atmosphäre und die Diskussionskultur in dieser Veranstaltung, es hat etwas verändert. Ja, und das meine ich mit ungewöhnlichen Interventionen. Und die traut man sich dann auch, wenn man etwas länger schon in der Organisation ist. Es war wunderbar.
Also ich glaube, wir müssten mal nochmal einen Workshop machen, wo wir uns gegenseitig Geschichten erzählen aus der Welt des Facilitation. Aber ich möchte nochmal bündeln jetzt Coaching, das Thema Consulting, also diese Expertise, wir haben die Architektur, den Prozess, die Einbindung und eben dieses Kernkompetenz des Facilitation haben wir hier gestriffen und man könnte über jedes Thema nochmal deutlich lange und vertiefend sprechen. Ich möchte jetzt das Thema etwas wechseln auf eine andere Perspektive. Das ist mir noch wichtig, auch das von dir zu erfahren. Ich sage für mich, wenn ich das tue, also was wir jetzt alles hier besprochen haben, ich habe ja einen, ich will es, ist ein großes Wort, wissenschaftstheoretischen Hintergrund oder ich habe eine Plattform, auf der ich denke, auf der ich das aufbaue. Bei mir ist die Geschichte, dass ich aus dem Soziotechnischen kam und dann habe ich einen systemischen Ansatz kennengelernt. Und dieser Betriebswissen, wirtschaftliche, der situative Ansatz, den hatte ich sowieso immer nebenbei so mit drauf. Und dann ist der psychodynamische bei mir noch dazu gekommen. Das sind jetzt nur so Stichwörter, das brauchen wir gar nicht vertiefen. Das ist nur ein Beispiel, wo ich mich neben dem, was ich tue und was ich kann und wie ich das mache, immer mit beschäftige, auf was für einer Sichtweise der Welt, auf welcher Sichtweise deiner Profession baust du das auf? Das Systemische hat mich unheimlich geprägt, weil damit fing ich an, Muster zu erkennen, zu untersuchen. Im Soziotechnischen war ich immer noch sehr stark drin, weil man da über die Feedback-Prozesse nachdenkt, über diese Kybernetik, ja, zweiter Ordnung, also wie man das rückkoppeln kann. Und das ist ja dann, wenn du berätst, das erzähle ich ja meinen Klienten nicht, baue ich das ein und dadurch komme ich manchmal auf Ideen, auf Methoden, auf Hingehensweisen, wo ich merke, ja, okay, das ist doch jetzt pur systemisch. Oder wenn ich psychodynamisch denke, du denkst jetzt ja einfach gerade mal an die Primäraufgabe und was macht das emotional mit dem Menschen und welche Ängste sind im Raum, wo ich aus der systemischen Perspektive nicht so drüber nachdenken würde. Und die Frage jetzt hätte wieder an dich, wie sieht deine Landschaft aus? Womit arbeitest du? Wo hast du dich genähert? Wo bist du gerade dran? Was findest du spannend diesbezüglich?
Ja, das ist ein Weg, ne? Also, wie ich erzählte, also von der Moderatorin, die Aufträge durchmoderiert und irgendwie funktioniert, habe ich mich da weiterentwickelt. Früher nannte sich das Prozessbegleitung. Das sind die Weiterbildung, die ich später lernen durfte, ich würde sagen, das ist im weitesten Sinn der facilitatorische Ansatz, wie es auch der Holger Scholz und andere verkünden. Ich habe nie aufgehört, weiterzulernen. Ich habe jetzt gerade letztes Jahr mich viel mit dem hypnosystemischen Ansatz von Gunter Schmidt beschäftigt. Und das kann man auch für Organisationsentwicklung nutzen, macht er ja auch, ja. Und ich bin da aber eine ganz typische Scanner-Persönlichkeit. Ich fliege da drüber, ich pick mir die Kernelemente raus, versuche das zu verstehen, versuche es anzuwenden. Ohne jetzt mit Ausnahme meiner Doktorarbeit zu tief in die Wissenschaftlichkeit da einzutauchen. Es gibt so spannende Ansätze. Also ich habe schon meditiert mit Gruppen. Das Thema Achtsamkeit hat übrigens auch in meinem Unternehmen, Gott sei Dank, einen super Einzug gefunden, auch mit Top-Geschäftsführern, weil alle einfach merken, wir können nicht mehr so weitermachen wie vorher. Wir brauchen einen achtsamen Umgang mit uns selber. Also die Inner Work ist eine Voraussetzung, um dann mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das hat sehr geholfen. Grundsätzlich ist das Konzept des Positive Mindset, Positive Leadership, nicht nur in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, aber auch in meiner Überzeugung sehr zielführend. Da gibt's ja auch eine schöne Großgruppenmethode des Appreciative Inquiry, also den konsequenten Blick auf das Positive, auf Stärken und Ressourcen, finde ich in der Organisationsberatung sehr hilfreich. Das ist so das, was mir im Moment einfällt. Aber Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich noch viel, viel mehr gemacht habe. Und ich würde sagen, ich lass das alles so einfließen und bin da auf dem Weg.
Angela, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Weil damit haben wir zwar vieles jetzt angesprochen, könnten vieles vertiefen, aber für mich hört sich das sehr rund an. Und du hast gesagt gerade, du hast von einem Weg gesprochen, weil ich glaube, du bist ja auch auf einem Weg gerade, du treffst ja gerade ein paar Entscheidungen, wie du da weiter in dieser Profession, in welcher Form du da weiter arbeiten wirst. Und ich lasse es jetzt mal einfach so stehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da nochmal an den ein oder anderen Themen nochmal genauer dran haken und dann machen wir nochmal eine Folge. Jetzt einfach erstmal danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du dich hier einfach so gestellt hast und wir beide so offen in dieser gegenseitigen Assoziierung dieses Gespräch führen konnten. Ja, und ich möchte gerne, außer dass ich gleich noch am Ende dann ganz tschüss sage, dass du sowas wie jetzt das letzte Wort hier hast.
Danke für die Teilnahme an diesem wundervollen Podcast. Weiterhin viel Erfolg damit.
Danke, Angela, und dann bis dann. Das war Orga Consult, der Podcast rund um die Organisationsberatung. Organisationen bestimmen unser Leben. Sie ermöglichen vieles und fordern uns heraus. Die Organisationsberatung hat den Anspruch, denjenigen, die Organisationen gestalten, hilfreich zur Seite zu stehen. Genauso wie sich Organisationen immer weiterentwickeln, so ist auch die junge Profession der Organisationsberatung in einem permanenten Entwicklungsprozess. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch oder gib 5 Sterne, damit ein breites Forum zur Fragestellung entsteht. Organisationsberatung, was ist das, was tut man da, wofür ist das gut?